Ja, Freunde, die nachfolgende Sendung verzögert sich leider um wenige Sekunden aus gegebenem Anlass. Denn wenn ihr gleich reinhört, werdet ihr mit Erschrecken, mit Erstaunen feststellen, dass das Geburtstagskind des Tages keinerlei Erwähnung findet. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Gestern noch dran gedacht, heute Vormittag dran gedacht, vor der Aufnahme dran gedacht, bei der Aufnahme nicht mehr. Und es ist eigentlich kaum zu entschuldigen, denn Michael Jordan, mein Goat, ja, wird 60 heute. Und das muss natürlich kurz erwähnt werden. Deshalb hier der kleine Disclaimer zum Start. Und deshalb Happy Birthday, Michael Jordan. Und viel Spaß mit der neuen Folge. Des gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So an einem Freitag, denn es gibt eine neue Regel bei uns und die heißt, zweimal ist besser als einmal. Deshalb setzen wir uns heute wieder zusammen. Deshalb wird heute geredet und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der trotz gesteigerten Workloads niemals unausgeruhte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Das klang jetzt dann tatsächlich aber etwas übermüdet. Ganz kurz, bevor wir richtig loslegen, wie heiß bist du aufs All-Star-Weekend? Wie heiß bist du vor allem auf Julius Randale beim Three-Point-Contest?
Mega.
Ja. Es wird abgehen. Ich meine, ich kann es verstehen, dass der erste Moment so Julius Randle, also wir reden ja immer wieder drüber, so dieses Jahr okay, ne? Aber er gilt jetzt nicht als der konstante Scharfschütze der Liga. Wurde nachnominiert für Anthony Simons. Und
was ist mit Isaiah Joe? Er wurde beraubt seiner Möglichkeit.
Oder Yuta Watanabe.
Zum Beispiel.
Ich meine, der kann
halt nur Eckendreier werfen. Aber vielleicht, ich meine, wenn er dort perfekt bleibt und den Moneyball trifft, ne? Also ja. Wer weiß.
Er kann auch, gibt es nicht aus dem Moneyball-Rack sozusagen, stellt er halt einfach die Ecke und gut ist.
Ja.
Also von daher wäre das eigentlich.
Das wäre eigentlich auch eine geile Competition, wenn du halt nur so Spezialisten einlädst und halt so PJ Tucker und Yuta Watanabe und es ist halt einfach nur Corner-3-Competition.
Ja.
Das würde ich mir angucken. Ja, ich gucke mir den Dreier-Contest an, aber ich stehe nicht nachts dafür auf.
Nein, das ist eher so eine Real-Life-Geschichte.
Ja.
Also, würde ich auch sagen. Deshalb, wir sind sehr gespannt. Ich meine, wie gesagt, man kann es auch nachvollziehen, weil er ja schon da ist, schon vor Ort ist und die Geschichte ja relativ kurzfristig war und so und vielleicht, ne, dann kann man
das schon. So. Ja, jetzt muss vielleicht auch noch jemand für Giannis nachreisen, wenn der sich jetzt auch am Handgelenk verletzt hat und man nicht weiß, ob er spielen darf, dann.
Vor allem, ob er spielen sollte, ne?
Ja, genau. Wen holen sie dann noch nach?
Wer ist denn der Nächste?
Das weiß ich doch nicht, wer der Nächste ist.
Aber du
bist das frage ich dich ja gerade.
Du bist doch der Experte hier, dachte ich, deswegen. Nein, wer fehlt denn? Ich meine, theoretisch, wir brauchen ja, sind wir noch bei Ost-West gerade? Brauchen wir jetzt noch zwingend jemanden aus dem Osten?
Nee, ich glaube, dass es eigentlich einfach nur darum geht, jemanden irgendwie da noch mit einzuteilen. Ich weiß nicht, ob die Conferences zu diesem Zeitpunkt dann noch wichtig sind oder ob das einfach hier Commissioner's Choice ist, schmeiß jetzt irgendwen rein.
Das ist genau. Ich meine, im Endeffekt, was die Teams angeht, mit dem neuen Format ist es ja nicht ungerade. Von daher, keine Ahnung. Der Davis Anton wäre vielleicht, ne, LA, Utah ist jetzt nicht so weit, wobei wahrscheinlich ist er mittlerweile schon gar nicht mehr in LA, aber das wäre natürlich eine Option. Oder James das Harden.
Ja, James Harden. Ich glaube auch James Harden soll es sein, wenn wir ganz ehrlich sind. Es wäre doch auch irgendwie schön, wenn Harden dann derjenige ist, der von der Giannis-Verletzung profitiert und dann sagt, ja, der kann ja nur springen und danken.
Ja. Das geht mit einer Hand nicht. Ja. Ja, gut, für die Bulls hat es auch so gereicht, ne? Für Milwaukee. Auch wenn Giannis nach im zweiten Viertel schon raus ist. Aber anderes Thema. Sowieso grundsätzlich auch eigentlich anderes Thema heute angedacht, weil eigentlich, wir erzählen ja immer von unserem unfassbaren Mailbag, das es regelmäßig bei Patreon gibt. Und damit wir nicht nur davon erzählen, sondern ihr auch ein bisschen Einblicke bekommt, haben wir gedacht, wir schieben das heute so ein bisschen hier rüber. Nur ein bisschen. Weil wir fangen hier an, machen die ersten paar Fragen hier so auf dem offenen Feed, wie wir es auch in letzter Zeit ein paar Mal gemacht haben, so mit all den Trades. Und gehen dann rüber zu Patreon, dann in die kleine Runde. Also schaut euch das, hört euch gerne mal rein oder hört gerne mal rein. Und wenn ihr Lust habt, geht ihr dann rüber. Wo ihr da hin müsst, ist natürlich jetzt die entscheidende Frage. Und das bedeutet, ihr müsst gehen. Richtung patreon.com/Korbjäger Podcast und Korbjäger mit.
Oh, ey.
Vollkommen richtig. Und was für dieses Mailback obligatorisch ist und was uns jetzt ein wenig unter Zeitdruck setzt, ist das Zeitlimit, was wir natürlich immer haben. Deswegen würde ich sagen, Ole, direkt rein, wa? Und damit gehen wir zu Tatum 99. Ich habe letztens mit einem Freund diskutiert. Er meinte, dass die Knicks unbedingt Tom Thibodeau feuern sollten. Er begründete, dass es ein großer Fehler war, dass die Knicks ihn damals als Head Coach verpflichtet haben, weil sein Coaching stehen geblieben sei in den 90ern und eine Mannschaft mit ihm keinen Erfolg haben wird. Außerdem, dass er keine jungen Spieler entwickeln kann, sowie zu wenig spielen lässt, also junge Spieler. Wie seht ihr das? Wie siehst du das?
Also wenn, dann wäre er Anfang der 2010er stehen geblieben. Weil das war die Zeit, wo er die Celtics Championship Defense letztendlich verantwortet hat, 2008, und wo er dann ja auch bei deinen Buletten wirklich ziemlich gute Teams hatte.
Das waren Zeiten.
Danach, finde ich, kann man schon sagen, dass er eine Weile dass er vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, um sich anzupassen. Aber momentan ist keine gute Situation, um den Kopf von Tom Thibodeau zu fordern, meiner Meinung nach. Also, weil diese Saison, er widerlegt ja eigentlich einiges. Und ich meine, wir haben neulich in der Knicks Bandwagon-Folge ja ziemlich ausführlich drüber gesprochen. Und was man auf jeden Fall sagen kann, die Offense ist jetzt nicht fortschrittlich. Ne? Es ist jetzt nicht die modernste Offense. Es ist eher halt so Smash-Mouth-Basketball. Also wir versuchen einfach, euch durch Physis so ein bisschen zu überpowern, machen halt viel durch Offensiv-Rebounds, haben jetzt nicht die besten Schützen, aber haben halt Leute, die irgendwie dafür arbeiten, dass sie dann irgendwie zweite Möglichkeiten bekommen. Aber letztendlich ist das halt auch ein bisschen das, was ihm der Kader gibt. Und er holt da, finde ich, im Moment sehr viel raus. Und wenn man so ein bisschen schaut, wer bei den Knicks im Moment gut ist, da sind ja durchaus auch junge Spieler dabei. Also Quentin Grimes beispielsweise, den wir in der Folge ziemlich abgefeiert haben. Emmanuel Quickley, der seitdem auch nochmal eigentlich ein bisschen zugelegt hat. Und ich glaube, Thibodeau ist grundsätzlich kein... Also er wäre jetzt, glaube ich, nicht meine erste Wahl, was einen Coach angeht, aber er ist trotzdem ein guter Coach. Er ist trotzdem absolut ein Sachverständiger. Es ist jemand, der eigentlich wirklich viel aus seinen Mannschaften rausholen kann, wo man sich eigentlich selten darüber Sorgen machen muss, ob irgendwie mit dem richtigen Einsatz gespielt wird und so. Auch wenn das letzte Saison bei den Knicks teilweise ein bisschen anders aussah, wo halt auch intern wohl einiges nicht so gut war. Aber jetzt, diese Saison spielen sie ja eigentlich wieder absolut Knicks-Basketball und sind im Moment erfolgreich unterwegs. Wenn Brooklyn jetzt ein bisschen abreißen sollte, sehe ich die Knicks auch als das Team, was davon profitieren kann und einen direkten Playoff-Platz halt doch noch bekommt, also unter die ersten sechs kommt. Und dann, wie gesagt, es ist keine gute Situation, um den Kopf von Tom Thibodeau zu fordern. Ich finde, wenn man bei einem jungen Spieler irgendwie sagen kann, dass der sich nicht genug entwickelt, ist es vielleicht RJ Barrett, aber das liegt jetzt auch nicht nur am Coach, sondern das liegt dann sicherlich auch am Spieler, das liegt an den Möglichkeiten, die dazu bestehen. Aber ich würde nicht sagen, dass man diesen Pauschalvorwurf irgendwie stehen lassen kann, dass er keine jungen Spieler grundsätzlich entwickeln kann.
Zumal es bei Barrett, finde ich, auch so ein bisschen, ich meine, das Spielerprofil oder das Problemprofil ist ja weitgehend bekannt. Und natürlich, also das war ja auch schon irgendwie relativ früh in seiner Karriere war das irgendwie Thema. Und jetzt, dann nur einzig, klar, kannst du sagen, ja, der Coach ist ja dafür verantwortlich, dass er sich verbessert, aber gleichzeitig kann der Coach ihm halt auch nur das Rüstzeug sozusagen mitgeben und nur irgendwie anleiten. Und irgendwo, wie du sagst, das ist dann halt, sind halt dann zwei Parteien, die dazugehören. Und ich finde auch, also die jungen Spieler, er lässt sie ja jetzt spielen. Vielleicht ein Fragezeichen wäre vielleicht Toppin. Das war ja auch damals im Bandwagon, dass wir gesagt haben, wir wissen jetzt nicht genau, wer ist Obi Toppin, wo spielt Obi Toppin und so. Aber es ist halt auch, ich meine, man kann jetzt auch, finde ich, von einem Coach nicht erwarten, dass er jeden einzelnen jungen Spieler besser macht. Wäre natürlich der Optimalfall. Aber manchmal passt es vielleicht eben auch vom Teamkonstrukt her nicht richtig. Es findet sich nicht die Rolle, einfach aufgrund auch der Mitspieler, die er hat und aufgrund deren Skillsets, die halt vorhanden sind. Und dann passt es nicht wirklich. Also ich glaube, da gibt es halt mehrere Faktoren. Und ich finde schon eben, wie du auch sagst, dass er sich ein Stück weit irgendwie angepasst hat. Dass er schon sieht, okay, die jungen Spieler, die, keine Ahnung, wenn ich sie mal reinwerfe und vielleicht bin ich da etwas zurückhaltender als andere Coaches. Und sie müssen mir vielleicht etwas mehr geben als andere Coaches und ich brauche etwas länger, bis ich Vertrauen fasse. Das kann ja sein. Trotzdem, wie gesagt, du hast angesprochen, Grimes, Quickley. Gleichzeitig fand ich auch immer, die Knicks spielen jetzt keinen modernen Basketball. Sie haben aber trotzdem, ich fand schon, dass Anfang der Saison auch so die Tendenz zu erkennen war, dass sie zumindest versuchen wollen, das Tempo ein bisschen anzuziehen, ein bisschen höhere Pace zu haben. Dann hast du ja auch richtig gesagt, im Halfcourt haben wir drüber gesprochen. Personal, Coaching, welches Personal will, bevorzugt der Coach auch und wird entsprechend dann verpflichtet. Aber wie gesagt, ich finde auch die Knicks für das, was sie haben, sieht es alles okay aus. Und dann muss man halt, finde ich, auch die, darf man auch die Frage stellen, wie viele moderne Coaches gibt es denn wirklich? Und was ich bei Thibodeau halt wirklich finde, und ich glaube, Minnesota war vielleicht da sogar ein bisschen Ausreißer nach unten, aber eigentlich ist er halt wirklich als Coach irgendwie auch heute noch so ein bisschen so ein Floor-Raiser. Einfach, weil er weil er seinen Spielern viel abverlangt, weil er halt auch dieses, und weil er es irgendwie, wie du auch sagst, drauf hat, aus den Spielern sehr, sehr viel rauszuholen. Und das bei den Bulls, es waren ja nicht immer nur die, pass auf, rosigen Zeiten. Na? Keine mehr in den Augen rollen. Sondern es gab ja auch diese berühmten Nate Robinson, Marco Bellinelli-Teams rund um Joakim Noah und Taj Gibson. Und die halt einfach unfassbar überperformt haben und deshalb auch noch einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen haben. Und das ist halt sowas, glaube ich, was Thibodeau auch heute noch irgendwie ganz gut drauf hat. Und von daher,
ich sehe es anders. Also man muss, finde ich, auch sagen, die Knicks spielen jetzt auch keinen Steinzeit-Basketball. Ne? Also sie nehmen auch schon relativ viele Dreier und das ist auch etwas, was sich über die Zeit halt wirklich verändert hat, also wo er sich wirklich angepasst hat. Es ist jetzt nicht so, dass es immer noch genauso wäre wie vor 15, 20 Jahren oder so. Den Vorwurf kann man ihnen nicht machen. Und was mir gerade nur noch einfällt, weil wir gerade über mögliche Replacements gesprochen haben, Jalen Brunson wäre natürlich auch noch ein ganz guter Kandidat, der, seitdem wir den Bandwagon gemacht haben, glaube ich, irgendwie 30 im Schnitt auflegt und grundsätzlich nicht schlecht unterwegs ist. Also das wäre auch auf jeden Fall noch ein Kandidat.
Definitiv. Und damit weiter zu Lukas Degen. Wie könnt ihr mir als jahrelange Mavs-Fan Kyrie schmackhaft machen? Wenn die Frage da zu Ende wäre, könnte man jetzt wahrscheinlich ansetzen. Sportlich habe ich wenig Probleme bzw. Fragen, aber alles andere macht mich echt fertig. Bitte helft mir.
Ich überlasse die dir. Ich mache mein Mikro kurz aus. Moment.
Ja, wie gesagt, mein Tipp wäre gewesen, kompletter Fokus rein auf das Sportliche. Alles andere ist halt, ja, steht halt in den Sternen. Vielleicht versteht er sich mit Luca blendend, mit Jason Kidd blendend und es passt auch so sonst im Team und er fühlt sich wohl und es ist jetzt genau der Ort, an dem er sein will und deshalb, ne, kann ja sein. Das wäre aber so das Einzige, weil, ja, aus der Vergangenheit, man kann es natürlich auch von der Warte hin sehen. Es ist schon viel passiert. Es kann immer was passieren, aber dadurch, dass es erstmal nur ein paar Monate sind, muss ja erstmal nichts passieren, was vom Sportlichen ablenken kann. Das heißt, vielleicht ist es ja so wirklich, man hat jetzt so diesen, warte mal, wir haben jetzt, ja gut, sind schon, es sollte schon 4 Monate halten, wenn sollten sie in den Finals kommen, steht auf dem anderen Blatt, aber maximal 4 Monate, vielleicht geht es so, weißt du, so Kennenlernphase, dann, okay, man kommt so langsam rein, dann Playoffs, also Playoffs, ne, bist ja auch, gibt ja auch einen Schub und gibt ja auch einen anderen Fokus. Ja, und dann ist es ja schon wieder vorbei eigentlich. Fürs Erste. Das heißt, vielleicht für diese 4 Monate könnte es irgendwie funktionieren, dass nichts kommt. Und dann muss man natürlich sehen. Ich meine, der Vertrag läuft aus und will er dann bleiben? Verlieren sie ihn ohne Gegenwert? Gibt es einen Sign-and-Trade? Weiß ich nicht. Was ich zum Beispiel übrigens verstehen kann, er wird ja jetzt schon wieder gefragt, ob er in Dallas bleibt. Ich kann es halbwegs verstehen. Allerdings, wenn ich diese Frage stelle, kenne ich mehr oder weniger die Antwort und ich bekomme nur wieder ein Zitat und ich bekomme nur wieder eine Geschichte und das ist ja irgendwie auch Pflicht dann wiederum eines Journalisten. Ich kann aber Kyrie verstehen, dass ihn das nervt, weil er weiß, dass jeder weiß, dass er nichts sagen wird und dann darüber wieder gesprochen wird, dass er nichts gesagt hat, beziehungsweise dass er halt ein bisschen mehr gesagt hat als nichts. Und das ist halt, das kann ich schon verstehen, dass ihn das ein bisschen anstrengt, weil mich das auch ein bisschen anstrengt, so diese erzwungenen, paraphrasierten Nicht-Kommentare. Auch wenn ich es verstehen kann, dass man die Frage irgendwie stellt, vielleicht gäbe es aber auch noch einen anderen Ansatz. So, ne, aber ja. Keine Ahnung, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, Lukas, ich weiß es nicht.
Mich hast du überzeugt, auf jeden Fall.
Siehst du? Und Freaks ist nicht einfach zu überzeugen. Ne? Deshalb bist du gleich weiter, oder hast du noch irgendwas zu Carrie zu sagen?
Nee, das war eine gelungene Isolation. Perfekt. Ich weiß nicht. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Auch ein perfekter Übergang nach den Knicks, eine gelungene Isolation. Ne?
Das ist nicht ja, schlecht. Absolut. Ja.
Damit zu Frank Drexler. Ich habe mich gefragt, ob die Umstellung des Modus im All-Star-Game auch im Lichte möglicher Blockbuster-Trades zur Trade-Deadline erfolgt ist. Für wen wären Kyrie und KD denn dieses Jahr aufgelaufen, wenn noch immer Ost gegen West spielen würde? Ganz kurz, die Frage habe ich ja dann auch kurz gestellt, letzte Woche nach den Trades. Also ich glaube, es ist eher, ich würde jetzt eher sagen, es ist halt ein schönes Nebenprodukt der ganzen Geschichte. Ich glaube, den ganz großen Ausschlag hat gegeben, dass einfach das Interesse nachgelassen hat am All-Star-Game und halt auch die Kritik einfach so laut war, dass da halt irgendwie halt gedaddelt wird und uns halt überhaupt nicht interessant ist. Und dann haben sie halt überlegt, okay, wie können wir es interessanter gestalten und was gibt's da für Möglichkeiten? Also das wäre jetzt so primär, ich glaube, die Deadline und die Trades, zumal sie ja nicht planbar sind, es ist eher ein Nebenprodukt, dass es halt die Organisation nicht vor große Herausforderungen stellt. Wobei man dann auch sagen könnte, wenn du getradet wird, keine Ahnung, wenn du bis zum 15. Januar oder bis zum Ende der, du spielst für das Team, in dessen Conference du spielst, beim Ende des Votings, so. Auch wenn du danach getradet wirst. Wahrscheinlich war es vorher sogar auch so.
Früher war ja mal das, also was heißt früher, ist gar nicht lange her, aber da war das All-Star-Game ja noch vor der Trade-Deadline. Also,
ja,
wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde Boogie Cousins doch damals während dem All-Star-Game getradet.
Richtig, richtig. Ja,
zum Beispiel, da war es zwar in der gleichen Conference, aber es ist ja trotzdem auch eine vogelwilde Geschichte. Also ich glaube, diese Verlegung des Termins vom All-Star-Game hinter die Trade-Deadline ist eher eine Reaktion auf die Trades, die so passieren können. Und klar, diese Umstellung des Modus, die hilft jetzt dabei, dass das nicht noch mehr awkward wird, aber also awkward ist es ja trotzdem immer so ein bisschen. Also ich glaube, das ist der wichtigere Punkt. Aber für wen sie jetzt sonst aufgelaufen wären, ich glaube eigentlich zählt bei NBA wegen den ganzen Corporate-Themen zählt, glaube ich, immer das Team, wo sie jetzt gerade spielen. Also in dem Fall hieße das dann wahrscheinlich beide wechseln in den Westen. Aber wie das dann im Detail ausgesehen hätte, kann ich auch nicht beantworten.
Wäre aber witzig gewesen, wenn es eben nicht so gewesen wäre, sondern halt, sie spielen sozusagen dann noch im Osten, weil sie zum Zeitpunkt des finalen Votings im Osten waren. Und dann aber noch die Zeit wäre, in der sie quasi mit ihren alten, in der alle in ihren Teamtrikots aufgelaufen sind. Gab es ja auch mal eine Phase.
Ja.
Und quasi dann Durant im Suns-Trikot für den Osten spielt. Und Kyrie im Mavs-Trikot für den Osten.
Vielleicht müssen sie es einfach irgendwann machen, wie die NFL und das All-Star-Game einfach eine Woche vor den Finals reinpacken.
Ja. Super Idee.
Ja, ich meine, für manche Leute, die sind dann ausgeruht. Das ist für die dann eh besser. Das ist nochmal ein Highlight.
Auf das sie natürlich komplett hinarbeiten, die Wochen vor dem All-Star-Game.
Selbstverständlich.
Also in Topform wird dann da aufgelaufen.
So wie jetzt ja auch.
Ja, ja. Weil jetzt sind sie wenigstens im Rhythmus. Was dann Richtung hinten raus vielleicht nicht mehr der Fall ist. Ich möchte natürlich hier niemandem irgendetwas unterstellen.
Das ist halt auch, also wenn das Spiel am Anfang dieses All-Star-Weekends wäre, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber die sind ja dann immer schon ein paar Tage da und können sich's gut gehen lassen. Das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt zuträglich. Aber deswegen sind sie ja jetzt auch in Salt Lake City.
Ja, aber ich muss so Bilder von Salt Lake City, das sieht dann schon mal nett aus. Die Berge so direkt und dann die Stadt, ne? Das ist eigentlich.
Die Stadt soll auch cool sein. Ja. Also, ich meine, ich war selber noch nicht da, aber Utah an sich hat zwar für die Landschaft natürlich einen total guten Ruf, aber sonst jetzt nicht zwingend, was alles angeht, sage ich mal. Aber Salt Lake City soll auch eine moderne, schöne Stadt sein. Wie gesagt, ich kann es selber nicht beurteilen.
Ich auch nicht.
War noch nicht dort.
Ich
weiß auch nicht, ob ich dorthin darf.
Ob du dorthin darfst?
Ja, zu viel Malone und Stockton Slander über die Jahre.
Ja, das kann natürlich sein, dass du dann direkt an der Stadtgrenze aufgehalten wirst.
Wo ich mich übrigens im Recht sehe, ne? Also das möchte ich dazu nur nochmal unterstreichen.
Absolut. Ich wollte gerade auch sagen, ich meine, ich denke bei Salt Lake City zu schnell an Karl Malone und John Stockton. Und deswegen hat es die Stadt bei mir auch schwer. Also von daher,
deswegen hat übrigens auch Utah allgemein nicht den besten Ruf.
Das ist halt einfach. Nur wegen diesen beiden Herren. So, Freunde, wie angekündigt, sind wir hiermit am Ende angekommen, zumindest auf dem offiziellen Feed. Weiter geht's, wie gesagt, bei Patreon. Also, wenn ihr Lust habt, schaut gern mal rüber. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Sollten wir uns nicht mehr hören heute, dann wünschen wir euch schon mal ein schönes Wochenende und hoffen, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen!